Hallo, Johannes Bertou hier. Wer in Deutschland krank wird, kann zum Arzt gehen und bekommt Hilfe. So soll es sein und vielleicht läuft nicht alles perfekt, aber meistens klappt das ja auch. Viel schwieriger wird es, wenn Menschen so krank sind, dass sie gar nicht mehr arbeiten können. Für sie gibt es eigentlich die Erwerbsminderungsrente. Nur die zu bekommen ist oft nicht einfach, auch wenn sie einem zusteht. Das zeigt Autor Jörn Klare heute im ARD-Radio-Feature. Er hat Menschen getroffen, die monatelang auf Antworten auf ihre Anträge warten, die kurz vorm Verzweifeln sind, aber nicht aufgeben.
Ich habe ein ausführliches Schreiben formuliert, wo ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
Am Anfang dieser Recherche ein Gespräch mit einer Frau aus meinem Bekanntenkreis.
Ich schicke die Gutachten, die ich habe. Alle Ärztinnen und Ärzte, die mich in den vergangenen Jahren begleitet haben, können bezeugen, dass ich nicht in der Lage bin, 30 Stunden zu arbeiten. Und diese Gutachten fegen sie einfach vom Tisch und behaupten immer wieder, ich könne das.
Sie erzählt mir von ihren Erfahrungen.
Wie soll es denn weitergehen? Soll ich meinen Kindern erzählen, dass der deutsche Staat in diesem Punkt ein Unrechtsstaat ist? Und daraufhin habe ich dann gar keine Antwort mehr bekommen.
Ihren Erfahrungen mit der Sozialversicherung, unserem gesetzlich verankerten System aus Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und Pflegeversicherung.
Die deutsche Rentenversicherung verhält sich wirklich so, wie meine Neurologin das formuliert hat. Die hat gesagt, Hilfsbedürftige werden in Deutschland behandelt wie Bittsteller.
Lost in Sozialversicherung.
Ich merke das ja auch, also Schwache werden in diesem Land nicht würdevoll behandelt. Und das ist ganz schön erschreckend, diese Erkenntnis.
Doku über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente.
Irgendwas läuft hier komplett falsch. Das ist Kafka. Das ist schrecklich.
Von Jörn Klare.
Die Geschichte meiner Bekannten macht mich betroffen und hellhörig.
Irgendwann sind sie komplett.
Ich höre von ähnlichen Schicksalen, reise durch Deutschland und treffe.
Sie kriegen kein Arbeitslosengeld mehr und sie kriegen auch kein Krankengeld mehr, weil sie ausgesteuert werden von der Kasse. Und dann haben sie gar nichts mehr, von dem sie leben können, in der Regel.
Menschen.
Ist irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagt, man kann nicht mehr, ne? Wo man halt sein Leben lang gearbeitet hat. Ich bin mit 14,5 in die Lehre als Bäcker. War 40 Jahre in derselben Firma. Ja, eigentlich nur mal arbeiten gewesen und ja, und dann wird man im Stich gelassen. Egal von welcher Seite. Und dann kann man schon ein bisschen Hass kriegen.
Menschen mit.
In diesem Gesetzesdschungel, woher soll man sich damit auskennen als Laie? Das hast du vielleicht einmal im Leben was mit zu tun.
Menschen mit Ähnlichen.
Es ist ganz schrecklich. Also ich war jetzt noch mal im Krankenhaus und habe da zwei Handwerksgesellen getroffen. Die sind völlig überfordert mit dem System. Und das ist so ungerecht.
Mit ähnlichen Erfahrungen. Schwierige Krankengeschichten und eine Sozialversicherung, von der sie sich im Stich gelassen fühlen.
Hab mein Motorrad verkauft, meinen Anhänger verkauft. Alles, was nicht nie und lagefest war. Ne? Sonst wäre ich nicht über die Runden gekommen.
Und während ich alle Interviews noch einmal durchhöre.
Dann hatten wir ja den Antrag gestellt auf Erwerbsminderungsrente. Das hat auch, bis da eine Antwort kam, glaube ich, 8 Monate gedauert. Dann wurde der abgelehnt.
Da fällt mir die Aussage des Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegger ein, dass Millionen Menschen nur eine Krise, Kündigung oder Krankheit von der Armut entfernt sind.
Heute war wieder bei einem Nachbarn Lebensmittelverteilung, Rettung. Da war ich jetzt auch noch kurz vorher. Ja, da habe ich jetzt erstmal für morgen genug zu essen und für übermorgen. Und so schlängelt man sich dann halt durch.
So, einen schönen guten Nachmittag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales.
Berlin, 1. Juli 2024. Ein Sitzungssaal des Bundestages. Ausschussvorsitzender Bernd Rützel, SPD.
Wir haben heute den Antrag der CDU-CSU, Reintegration in das Erwerbsleben verbessern durch Lotsen, positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungen nutzen. Und im Einzelnen begrüße ich nun ganz herzlich bei uns vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herr Ingo Schäfer. Willkommen.
Bei der Vorstellung erkenne ich einige Fachleute bzw. Institutionen wieder, die ich in den vergangenen Monaten zu den Abgründen bzw. den sogenannten Schnittstellenproblematiken der Erwerbsminderungsrente befragt habe.
Vom Nationalen Normenkontrollrat, Herr Dr. Reinhard Göhner, willkommen auch, und Herr Michael Popp vom Sozialverband VDK Deutschland e.V. Herzlich willkommen.
Wenn man länger und schwer erkrankt ist, befindet man sich zu oft in einem Behördendschungel von unterschiedlichen Zuständigkeiten. Und das betrifft nicht nur die medizinische Versorgung und das betrifft auch nicht nur die Reha, sondern das betrifft auch die Schnittstellenproblematiken an der grundlegenden sozialen, also finanziellen Absicherung zwischen Krankengeld, ALG 1 und dann eben Erwerbsminderungsrente, die oft dann auch als Rettungsanker empfunden wird.
Guten Tag, willkommen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Moment, das...
Aktuell erreichen uns sehr viele Anfragen zu den Themen der Erwerbsminderungsrenten.
Das kommt später. Erstmal die Grundlagen.
Die Erwerbsminderungsrente ist in erster Linie für die Menschen, die nach einer schweren Krankheit, nach einer langen Krankheit, einer chronischen Krankengeschichte oder auch nach einem schweren Unfall nicht mehr arbeitsfähig sind. Das heißt, sie können aus gesundheitlichen Gründen keiner Arbeit mehr nachgehen.
Silke Portin von der Pressestelle der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man hier erfüllen muss, um eine solche Rente zu bekommen. Einmal muss man natürlich die medizinischen Voraussetzungen haben. Das heißt, der medizinische Dienst der Rentenversicherung kommt zu der Einschätzung, ja, tatsächlich, hier ist jemand, der nicht mehr arbeitsfähig ist im Umfang von mindestens 6 Stunden.
Silke Portin ist freundlich und professionell.
Er muss auch versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, man muss eine sogenannte Vorversicherungszeit haben. Die beträgt 5 Jahre. Ich habe also in der Regel 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung etwas eingezahlt. Und ich muss in den letzten 5 Jahren mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge haben.
Ich betone Ihre Professionalität, weil ich später während meiner Recherchen über 6 Wochen auf Antworten der Fachabteilungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu detaillierteren Nachfragen warten muss.
Im Augenblick sind alle Telefonleitungen besetzt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Ja, jetzt passt das. Denn...
Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Solche Wartezeiten habe ich in meinem journalistischen Berufsleben noch nie erlebt. Vielleicht ein unglücklicher Zufall. Andererseits...
Im Augenblick sind alle Telefonleitungen besetzt.
Ich warte eigentlich. Mehr wie warten bei der Rentenkasse kann man ja nicht.
Okay, jetzt an dieser Stelle. Verzeihen Sie bitte, dass ich die Betroffenen und ihre Geschichten nicht persönlich vorstelle bzw. ihre Erfahrungen nacherzähle. Einige wollen anonym bleiben. Was sie alle eint, es sind Frauen und Männer, die ungewollt aus ihrem sehr unterschiedlichen Berufsleben gerissen wurden.
Ich würde liebend gerne arbeiten. Und wenn dann noch Menschen kommen, die sagen, was hast du's gut, du musst nicht mehr arbeiten, denen möchte ich rechts und links einhauen.
Und dazu gleich der Hinweis, dass alle Fachleute mir sagten, dass es bei den Antragstellerinnen und Stellern für eine Erwerbsminderungsrente auch mal Simulanten gäbe, dass deren Zahl aber zu vernachlässigen sei.
Zwischenzeitlich weiß ich, dass ich dann kontern muss, ich würde sofort mit dir tauschen. Du kannst meinen ganzen Rotz komplett haben. Ich würde alles dafür geben, wieder Vollzeit arbeiten zu können.
Und das ist so eine Unterstellung. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Menschen wollen arbeiten, Menschen wollen gesund werden. Und da geht es nicht darum, dass sich irgendjemand was in die Tasche steckt und sich einen schönen Lenz macht.
Die medizinischen Diagnosen meiner GesprächspartnerInnen sind meist komplex. Sie reichen von Endometriose.
Wenn es nicht eine Frauenkrankheit wäre, dann wären wir in der Forschung schon viel weiter. Also die medizinische Forschung ist ja sehr auf den Mann fokussiert.
Depressionen. Chronisches Fatigue-Syndrom, Hirnverletzungen mit Herzinfarkt, multiplen, auch genetischen, neurologischen, psychiatrischen und orthopädischen Befunden bis hin zu vielschichtigen Folgen im Rahmen von Long-Covid. Einige hatten Mühe, die Kraft für ein Gespräch mit mir aufzubringen.
Und wir sind schon gebeutelt durch die Krankheit und werden jetzt noch durch das System drangsaliert.
Noch etwas. Auch wenn ich viele mir vertrauensvoll vorgelegte Dokumente lesen durfte und ich mit involvierten Anwälten sprach, ich bin weder Jurist noch Mediziner und kann die jeweiligen Anträge nicht dementsprechend beurteilen. Zumal die Rentenversicherung darf sich zu einzelnen Fällen nicht äußern. Doch das Unverständnis, die Verzweiflung und auch die Wut,
das ist Katastrophe. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll.
Konnte und kann ich aufgrund der mir vorliegenden Informationen nachvollziehen.
Also ich vertraue dem ganzen System auch nicht mehr. Seit Jobcenter, seit Papa Staat, seit Rentenkasse.
Da entsteht ja auch manchmal so ein bisschen der Eindruck, dass sich hier die Bälle hin und her gespielt werden, wenn es auch um die Frage der Kosten geht.
Henriette Wunderlich, Sozialverband Deutschland.
Wir müssen uns immer klar machen, ein Viertel der Erwerbsminderungsrenten tritt vor dem 50. Lebensjahr ein, drei Viertel vor dem 60. Wir reden also hier konsequent über Leute, die 5, 10, 20 Jahre Arbeitsleben noch vor sich haben. Hier lohnt sich jeder Euro. Und wenn man hier nur ein paar 10.000 jedes Jahr schaffen würde, hätte man mittelfristig schnell 200.000 oder 300.000 zusätzlich beschäftigt.
Mit schaffen meint Ingo Schäfer vom Deutschen Gewerkschaftsbund, viele Menschen wieder in Arbeit zu bringen.
Also das ist für viele dann ein sehr zermürbender Prozess, der auch das Vertrauen in die Rentenversicherung, in die staatlichen Institutionen verletzen kann.
Bei der medizinischen Einschätzung ist es natürlich sehr individuell.
Weiter mit Silke Portin von der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Hier muss man jeden Einzelfall prüfen. Liegt eine verminderte Erwerbsfähigkeit vor, ja oder nein?
Wer nicht länger als 3 Stunden am Tag arbeiten kann, bekommt eine Vollerwerbsminderungsrente. Wer bis zu 6 Stunden täglich erwerbstätig sein kann, bekommt eine 50-prozentige Teilerwerbsminderungsrente. Wer täglich 6 Stunden oder länger arbeiten kann, bekommt keine Erwerbsminderungsrente, deren Vorläufer übrigens schon 1889 als Invalidenrente eingeführt wurde.
Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ein großer Stichtag war nochmal der 1.1.2001. Da hat man die ursprüngliche Berufsunfähigkeitsrente und Erwerbsunfähigkeitsrente umgewandelt in eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.
Mit dem entscheidenden Unterschied, dass es seitdem nicht mehr um die Frage geht, ob man noch in seinem eigentlichen Beruf arbeiten kann, sondern ob man überhaupt noch, also in welcher Tätigkeit auch immer, erwerbsfähig ist. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind das nicht mehr. Sie erhalten mit einem durchschnittlichen Zugangsalter von 54 Jahren eine Erwerbsminderungsrente. Sie liegt im Durchschnitt bei zurzeit 933 Euro.
Also es ist in der Regel so, dass der Antragsteller seine medizinischen Unterlagen einreicht. Das können Reha-Berichte sein, das können Befundberichte sein von den behandelnden Ärzten, also vom Hausarzt, vom Facharzt und der medizinische Dienst. Das sind Ärzte, die hier diese Aufgabe erfüllen. Die nehmen dann anhand dieser Unterlagen die Einschätzung vor und schauen, ist aufgrund der Aussagen der Kollegen hier festzustellen, dass eine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt. Wenn das anhand der Unterlagen, die uns hier vorliegen, nicht einzuschätzen ist, dann werden weitere Unterlagen angefordert.
Knapp 340.000 entsprechende Anträge erreichten die Rentenversicherung im Jahr 2022.
Es kann auch sein, dass man ein Gutachten anfordert für ein bestimmtes Spezialgebiet in der Regel. Und das wertet man dann ebenfalls aus, bis man eine Entscheidung treffen kann, ob hier eine verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt oder nicht.
Dass das Verfahren nicht ganz reibungslos verläuft, belegen die Zahlen. Von den 340.000 Anträgen werden 136.000, etwa 40%, abgelehnt. Was wiederum zu 77.000 Widersprüchen gegen diese Ablehnung führt, wobei es bei 20.000 dieser Widersprüche zu Korrekturen der Ablehnungsbescheide kommt. Wobei 27.000, das ist etwa die Hälfte, der abgelehnten Widersprüche jedes Jahr vor Gericht landen.
Man sieht daran schon, dass viel, viel mehr Menschen
Also das Bedürfnis und den Druck verspüren, eine Rente zu beantragen und dann aber abgelehnt werden aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Michael Popp, einer der im Ausschuss geladenen Fachleute in seinem Berliner Büro. Popp ist Referent beim VDK, dem größten Sozialverband Deutschlands. Er hat mit 2,2 Millionen mehr Mitglieder als alle politischen Parteien in Deutschland zusammen.
In diesem ganzen Prozess zwischen den Beteiligten an die Krankenkasse, die das Krankengeld bezahlt und die medizinische Versorgung sozusagen finanziert erstmal, dem Arbeitgeber, der Rentenversicherung, da findet kaum Zusammenarbeit statt. Allerdings haben wir es hier mit dem generellen Problem unseres Sozialstaats zu tun. Wir haben die Ursachen für den erhöhten organisatorischen Beratungsbedarf durch ständige, gut gemeinte Ergänzungen des Systems geschaffen, durch jeweils besondere Regelungen an mehreren Stellen.
Reinhard Gömer vom Nationalen Normenkontrollrat. Bei Krankheit ist der Arbeitgeber zu einer Lohn- oder Gehaltsvorzahlung von bis zu 6 Wochen verpflichtet. Ist die Arbeitsfähigkeit nicht wiederhergestellt, zahlen die Krankenkassen Krankengeld für bis zu 72 Wochen, in denen die Betroffenen weiter medizinisch behandelt werden. Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit wird in der Regel eine mehrwöchige Reha-Maßnahme angeordnet. In der Reha werden die Patienten nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Erwerbsperspektive betrachtet. Scheinen alle Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit ausgereizt, kommt es in der Regel zur Beantragung der Erwerbsminderungsrente. Die Bearbeitungszeit beträgt im Durchschnitt 5 Monate.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Und es ist einfach nur enervierend und kräftezehrend.
Wir beeilen uns.
Dieses System ist so träge. Also
viel los heute.
Ich bin noch am Warten.
Nun kann es sein, dass Kranken- und Rentenkasse als mögliche Kostenträger unterschiedlicher Meinung sind, beziehungsweise unterschiedliche Gutachten zur Erwerbsminderung der Betroffenen vorlegen. Läuft das Krankengeld nach 72 Wochen aus, ohne dass eine Rente gewährt wurde, kommen Arbeitsagentur und Jobcenter als finanziell verantwortliche Behörden ins Spiel. Beide können die Betroffenen wiederum auffordern, einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente zu stellen, der wiederum abgelehnt werden kann.
Und das Sozialsystem insgesamt ist davon gekennzeichnet, dass wir viele überlappende Leistungen haben mit unterschiedlichen Voraussetzungen, die dann dazu führen, dass die Betroffenen, die Leistungen beziehen könnten, das System nicht verstehen. Solange wir unterschiedliche Einzelvorschriften haben, die gelten, haben wir die Situation, dass die einzelnen Träger die Anträge nach eben unterschiedlichen Voraussetzungen zu entscheiden. Es gibt unterschiedliche Entscheidungswege, unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Formulare. Und damit werden die Betroffenen nicht fertig und häufig auch diejenigen, die auf dem Weg der Leistungserbringung dieser Reha-Leistungen tätig sind, übersehen es auch nicht.
Ich habe hier Leute, die teilweise weinen vor mir sitzen, weil sie gerade vorher einen Anruf von der Krankenkasse bekommen haben. Ey, das geht einfach nicht.
Jens-Uwe Moll, Anwalt und Kreisgeschäftsführer des Sozialverbandes VDK Niedersachsen-Bremen in seiner Geschäftsstelle in Hannover.
Grundsätzlich sind ja alle öffentlichen Institutionen auch per Gesetz verpflichtet, Aufklärung, Beratung oder Ähnliches zu geben. Das Problem liegt natürlich daran, dass unterschiedliche Interessen herrschen.
Seit 2008 berät Moll Mitglieder seines Sozialverbandes in ihrem zum Teil jahrelangen Kämpfen um Unterstützung.
Eine Krankenkasse hat ein anderes Interesse als die Rentenversicherung. Und das Jobcenter oder das Arbeitsamt hat noch wiederum ein anderes Interesse. Für Außenstehende ist es so, ich werde auf dem Verschiebebahnhof hinterhergestuft.
Mittlerweile basieren bundesweit mehr als 40% der Anträge für eine Erwerbsminderungsrente auf einer psychischen Diagnose. Ein Wert, der sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt hat.
Natürlich hat es damit zu tun, dass die Arbeitsbelastung in den Firmen stark zugenommen hat. Ob es jetzt ein Burnout-Syndrom ist, Depressionen sind, Mobbing, was es nicht alles für solche Sachen gibt. Das heißt einfach, diese Belastung, die in den Firmen zum Teil aufgrund von Personalmangel, aufgrund von Einsparungen im Personal oder wo auch immer stattfinden, dass tatsächlich viele Leute auf psychischer Ebene tatsächlich dann nicht mehr weitermachen können, dann über einen längeren Zeitraum krankgeschrieben sind und dann irgendwann natürlich dann in die Situation geraten, wie geht's jetzt weiter, und dann letztlich in der Erwerbslosenrente landen.
Moll holt tief Luft.
Die Krankenkassen haben natürlich keine Lust, Krankengeld zu zahlen. Ja, das kommt immer natürlich noch ein bisschen darauf an, was für Sachbearbeiter ich habe. Ich nenne auch jetzt keine Krankenkasse, da tun sich alle nichts. Und irgendwann fangen sie an, die Leute anzurufen mit dieser Heuchelei. Oh, wir wollen ja nur helfen. Ehrlich? Nö. Die wollen ja aus dem Krankengeldbezug haben. Punkt. Sollen die auch offen zugeben. Das ist auch nicht schlimm. Kann ich verstehen. Krankengeld ist halt nur für den Übergang da. Aber trotzdem, in der Sekunde, ein Mensch weiß nicht, wie es weitergeht, ist schwer krank, vielleicht sogar noch psychisch angeschlagen. Und dann ruft eine Krankenkasse an und macht Druck. Und das macht die Leute mürbe. Gar nicht das Kranksein an sich, sondern das Gefühl zu haben, man will mich nicht mehr. Mich will der aus Arbeitsamt nicht, will die Krankenkasse nicht, ich will die Rentenversicherung nicht. Das ist schrecklich, das Gefühl.
Moll bestreitet nicht, dass Ressourcen begrenzt sind, dass nicht alle alles bekommen können. Und er hält auch nicht alle, die sich von ihm beraten lassen, zwangsläufig für Erwerbsminderungsrenten berechtigt.
Ich halte das grundsätzliche System nicht für falsch. Ich glaube nur einfach, wie die Behörden oder Krankenkassen oder wer auch immer damit umgehen, im Hinblick auf die Person, statt die Person darüber aufzuklären, vernünftig aufzuklären und nicht mit diesem Schreiben, Dispositionsrecht ist eingegrenzt, du darfst nichts mehr, bla. So, das hilft den Leuten nicht. Und am Ende eines jeden Verfahrens steht ein Mensch. Und darüber sollten sich die Leute im Klaren sein.
Wir sagen auch, die Begutachtung sollte durch einen einheitlichen medizinischen Dienst erfolgen. Wir haben da auch viele Betroffene, die sich immer wieder an uns wenden und nicht verstehen, warum die Gutachten in dem Prozess, wenn jemand erkrankt, durchläuft er oft verschiedene Gutachten, also über Krankenkasse und dann Reha, Erwerbsminderungsrente. Und genau, und das verstehen natürlich viele Betroffene nicht. Und auch wenn da unterschiedliche Ergebnisse herauskommen, ist es für die höchst irritierend.
Problematiken sind, da sind sehr lange Bearbeitungszeiten, denn existenzielle Sorgen hervorrufen können. Die GutachterInnen, die werden häufig nicht als neutral wahrgenommen oder man sagt, also mir ist gesagt worden von den SozialberaterInnen, dass das gar nicht die Fachleute sind für das Krankheitsbild, das da gewesen ist.
Bei ihm musste ich auch an so ein Ding in eine Apparatur reinpusten und ging nicht, weil ich einfach die Kraft nicht habe. Und es wurde dann im Gutachten dargestellt, mangelnde Mitarbeit. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen.
Gutachter sind in dem System die Blackbox. Da gibt es viele Debatten darum, aber es ist einfach der intransparenteste Bereich in dem Ganzen.
Ich habe das als eine sehr unangenehme Situation empfunden, weil der Gutachter nicht offen war und weil er merkwürdige Fragen gestellt hat und ich den Eindruck hatte, er versucht zu beweisen, was ohnehin für ihn schon von Anfang an feststand, dass ich in der Lage bin, 30 Stunden zu arbeiten.
Nun, man darf halt einfach auch nie vergessen, dass diese Menschen diesen Begutachtungsprozess als kranke Menschen durchleben, ne? Und natürlich dann oft auch schon sehr viele Begutachtungen, Analysen, Diagnosen im Vorfeld hatten und sozusagen sich sehr, sehr schwierig wehren können.
Zu der Zeit wurden kurz hintereinander 3 Gutachten über mich erstellt. Von der Krankenversicherung, von der Rentenversicherung und vom Arbeitsamt über meine Arbeitsfähigkeit. Alle mit einem leicht unterschiedlichen Ergebnis. Und am schlimmsten fand ich, keins dieser Gutachten wurde erstellt, dass die Person, die das Gutachten geschrieben hat, mich jemals gesehen hat.
Wir wissen es aus der Forschung, dass es da eine unheimlich große Unterschiedlichkeit zwischen Regionen gibt, zwischen Bundesländern und so weiter. Und es deutet alles darauf hin, dass die Gutachter sehr unterschiedlich Krankheiten beurteilen und vor allem dann die Erwerbsfähigkeit der Menschen und die Erwerbsminderung der Menschen beurteilen.
An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich eine Gutachterin oder ein Gutachter zu hören sein. Doch Keine der angefragten GutachterInnen war zu einem Interview bereit. Auch die Deutsche Gesellschaft für neurowissenschaftliche Begutachtung blieb auf entsprechende Anfragen stumm.
Also das, was ich jetzt sagen kann.
Dann geht die Frage nach der Unabhängigkeit der Gutachter also an Silke Potin von der Deutschen Rentenversicherung.
Sind sie völlig unabhängig? Sie werden beauftragt von der Deutschen Rentenversicherung. Es gibt einen bestimmten Umfang an Gutachtern, der uns zur Verfügung steht für die verschiedenen Bereiche der Medizin. Und es gibt keine Vorgaben, die die Deutsche Rentenversicherung macht.
Eine Nachfrage.
Da müsste ich jetzt tatsächlich nachfragen, ob das Festangestellte sind oder ob das Freiberufliche, ob sie in Kliniken beschäftigt sind oder ob sie eigene Praxen haben. Da müsste ich mich selbst erkundigen. Das kann ich so nicht sagen.
Die schriftlich nachgereichte Antwort ergibt, dass ein Großteil der GutachterInnen Angestellte der Rentenversicherung ist, während die anderen von ihr beauftragt und bezahlt werden, was das Attribut unabhängig schwierig macht. Dazu kommt, dass lediglich davon ausgegangen wird, dass die Gutachten nach dem aktuellsten fachlichen Wissensstand erstellt werden. Fortbildungen würden zwar gewünscht, aber nicht zur Bedingung gemacht. Was bei beispielsweise klassischen orthopädischen Problemen hinnehmbar erscheinen könnte, ist bei neueren, noch wenig erforschten, komplexeren Krankheiten mindestens problematisch.
Natürlich zwei Mediziner, zwei Meinungen, drei Juristen, vier Meinungen.
Michael Karnert, Richter am Berliner Sozialgericht.
Ich habe in meinem Leben auch schon tausende Fälle bearbeitet, wenn man das zusammenrechnet, klar.
Eine Klage gegen die Ablehnung einer Erwerbsminderungsrente ist kostenfrei. Es wird nicht darüber gestritten, ob eine Person krank ist oder sich in einer Notlage befindet, sondern allein darüber, inwieweit sie erwerbsfähig ist. Die medizinischen Gutachten sind entscheidend.
Behörden sind an das Gesetz gebunden, natürlich. Die haben ja nicht nach Lust und Laune zu entscheiden. Wenn Leistungen zu Unrecht bewilligt werden, erschüttert das ja das Vertrauen in den Rechtsstaat.
Die Aufgabe? Genaue Prüfungen nach genauen Regeln.
Und diese Regeln schaffen dann Voraussetzungen und sagen, wer diese Voraussetzungen erfüllt, der bekommt eine Rente wegen Erwerbsminderung. Und das ist dann Recht. Und ich kriege immer ein bisschen eine Gänsehaut, wenn so abschätzig von Paragraphenreitern oder so geredet wird. Das wird da so verächtlich gemacht. Ja. Dabei, ja, Paragraphen, das sind die Regeln, die unser Parlament beschlossen hat in einem demokratischen Prozess, unter welchen Voraussetzungen dieses Geld ausgezahlt wird. Und ein Paragraphenreiter ist doch niemand anderes, als dass er diese Regeln respektiert und sagt, es kommt jetzt nicht auf meine persönlichen Vorurteile an.
Das Ziel, Objektivität. Schwierig.
Alles, was mit Psyche und mit Schmerzen zu tun hat, das lässt sich ja nicht objektiv messen. Und das muss dann, um den Menschen gerecht zu werden, muss dann einen sorgfältigen Prozess auslösen, dass man der Frage auf den Grund geht, wie stark ist denn jetzt die Gesundheit beeinträchtigt. Es gibt ja Psychiater, die sagen, sie brauchen da Monate, bis sie mal wirklich auf den Kern des gesundheitlichen Problems stoßen.
Viele, Karnert sagt, viel zu viele Gutachten beruhen auf Aktenlage.
Das heißt, der Gutachter der Behörde hat diesen Menschen nie gesehen. Er hat da ein paar Aktennotizen, Befundberichte, das sind ein, zwei Blatt Papier mit irgendwelchen Standardfragen. Also die menschliche Psyche ist so kompliziert, die passt nicht auf ein, zwei Aktenblätter, ja, sondern das ist nun mal Aufgabe eines Mediziners, das genauer zu untersuchen.
Den einzelnen Gutachtern und Gutachterinnen will der Richter keinen Vorwurf machen.
Dann sagen die, ja, aber wissen Sie, ich muss 5 Gutachten am Tag erstellen, ich habe keine Zeit, ja. Und bei diesem enormen Zeitdruck, der da besteht, das kann ganz schnell passieren, dass Fehler dann auftauchen.
Der Zusammenhang sei größer.
Wir reden jetzt nicht über Fehler, die einfach einem Menschen passieren, sondern wir reden über strukturelle Probleme. Und in einer Massenverwaltung passieren Fehler. Und in einer Massenverwaltung, wo Unternehmensberater wesentlichen Einfluss haben, die sagen, wir müssen auf jeden Fall Personal sparen, Und wenn das auf Kosten der Prüfung geht, dann passieren mehr Fehler.
Der Mangel an qualifizierten Gutachtern wirkt sich nicht nur auf die Qualität ihrer Arbeit, sondern auch auf den Zeitrahmen der einzelnen Verfahren aus. Die können sich über mehrere Jahre hinziehen. Mehrere Jahre, in denen im Zweifelsfall notleidenden Antragstellern die ihnen zustehende existenzsichernde Unterstützung vorenthalten wird.
Ich überlege ständig, wie kann ich die Verfahrenszeit verkürzen bei medizinischen Streitigkeiten, weil, ja, Justice delayed is justice denied, ja, also verschlepptes oder verzögertes Recht ist auch ein Stück weit verweigertes Recht, ganz klar. Das kann niemand wollen und ich will das auch nicht.
Und es ginge auch anders.
Die ließen sich durch strukturelle Verbesserungen lösen, aber da wird Ihnen jetzt der Unternehmensberater sagen, wisst ihr, das sind so wenige Fälle. Das lohnt nicht, den ganzen Apparat so aufzurüsten, dass sich diese paar Ausnahmefälle, wo Fehler passieren, lohnen. Das sehe ich anders. Ich finde, dass eine Behörde immer rechtmäßig entscheiden muss. Und es gibt ja den Satz, wenn die Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren, dann ist die Demokratie gefährdet.
Aber wenn gerade in den Betrieben, wo wir keine Schwerbehindertenvertretung haben, und wo der Kündigungsschutz nicht greift, also Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, und das ist die Mehrzahl, die große Mehrzahl der Betriebe in Deutschland, wenn dort die Einzelnen vom Arbeitgeber nicht verlangen können, setz dich hin und such mit mir nach Reha-Leistungen, dann läuft dort das Instrument in vielen Fällen leer.
Katja Nebe, Professorin für bürgerliches Recht in Halle.
In der Reha kam dann auch der Entschluss, auch, dass ich wieder arbeiten will. Und wir haben wieder Eingliederungsplan gemacht und mein Arbeitgeber hat mir so quergeschossen. Das hat mich so verletzt.
Und innerhalb dieses Gesamtprozesses müsste es darum gehen, gesamtgesellschaftlich eine Strategie zu entwickeln, wie man chronisch Erkrankte, Langzeiterkrankte, wie man diese Leute wieder gesünder macht und wie man sie trotzdem im Arbeitsleben so integriert, dass das für alle eine gewinnbringende Situation ist. Aber das ist natürlich eine Utopie.
Öffentlicher Dienst, ja, es war ziemlich eindeutig, dass sie mich eigentlich nicht mehr haben wollten. Aber irgendwo haben wir ja auch ein Recht, irgendwo mal auch mitzuarbeiten.
Das ist eines der größten Probleme. Das wissen auch alle Beteiligten. Die Betroffenen, die dann einmal in Erwerbsminderungsrente gegangen sind, kommen kaum mehr zurück ins Arbeitsleben. Also das sind 3% nach 10 Jahren, schaffen den Schritt und viele davon nur in den Minijob. Also ist die Erwerbsminderungsrente heute immer noch eine Sackgasse und vieles läuft schief.
Eine Erwerbsminderungsrente wird in aller Regel befristet gewährt. Die erste Phase beträgt maximal 3 Jahre. Danach muss gegebenenfalls bis zu 2-mal ein Weitergewährungsantrag gestellt und geprüft werden.
Also nach 9 Jahren wird dann ja gesagt, nee, okay, das ist dauerhaft und dann entfällt die immer wiederkehrende Prüfung. Dann ist sie sozusagen unbefristet gewährt. Aber in dieser Zeit ist es eben wichtig, dass weiter versucht wird, dass die Menschen zurück in, wenn sie denn die Möglichkeit haben, oder viele wollen es auch, 40% der Befragten bei Studien sagen, sie wollen eigentlich wieder arbeiten, aber die wenigsten schaffen es, dass dann für diese Menschen auch Teilzeitarbeitsplätze vorhanden sind.
40% von 1,8 Millionen. Das wären 720.000 Menschen, die dem Arbeitsmarkt, wenn auch sicher nicht alle in Vollzeit, zur Verfügung stünden. Eine enorme Bereicherung für die Volkswirtschaft und Entlastung für die Rentenkasse.
Der Großteil derer, die in einer solchen Rente sind, möchte gerne arbeiten und versuchen viel, um das auch wieder zu schaffen.
Silke Portin verweist gleichzeitig auf ein neues Wiedereingliederungsmodell, das es Betroffenen über 6 Monate ermöglicht, sich im Sinne einer Wiederaufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu versuchen.
Ohne dass man damit rechnen muss, dass man mir jetzt die Rente kürzt oder dass sie wegfällt für einen bestimmten Zeitraum.
Eine Maßnahme, die auch vom Sozialverband VDK geschätzt wird. Die Rentenversicherung erklärt ansonsten die niederschmetternden Zahlen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt mit, so die schriftliche Antwort auf meine Anfrage, in erster Linie dem Gesundungsprozess der Betroffenen. Andere sehen da auch noch andere, zumindest Mitverantwortliche.
Weil ja die Arbeitgeber und ihre Verbände auch immer wieder davon sprechen, dass die Menschen länger arbeiten sollen und das Renteneintrittsalter, die Regelaltersgrenze nach oben schieben wollten. Und da wären sie aber wirklich in der Verpflichtung und da könnten sie sozusagen aktiv und positiv unserer Gesellschaft was Gutes tun, wenn sie für diese Menschen, die von einer chronischen Krankheit gekennzeichnet sind, aber gerne oft noch arbeiten würden, auch Arbeitsplätze mit 3-4 Stunden am Tag zur Verfügung stellen würden. Weil das wissen wir. Es gibt ja das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, um dann die Rückkehr in den Beruf zu gestalten. Aber das ist auch sehr wenig ausgeprägt, wird sehr wenig genutzt und steckt auch noch in den Kinderschuhen.
Abgesehen von einer unzureichenden Prävention, gerade auch bei psychischen Krankheiten, werden, sagt Popp, zu viele Menschen, die nicht 100%ig gesund sind, einfach aussortiert.
Das sind dann Menschen, die bringen dem Unternehmen nichts und dann guckt man natürlich oder wartet dann eher darauf, dass die von ihrem Arbeitsplatz entweder geheilt werden und dann gesund und fit und leistungsfähig wieder zurückkommen oder sie verschwinden dann eben aus diesen Unternehmen. Und das ist der Einstellungswandel, der in unserer Gesellschaft stattfinden muss, dass da eine Veränderung eintritt. Und wenn man verhindern will, dass die Erwerbsminderungsrente dauerhaft in Deutschland zu einer Sackgasse wird und zu einer Armutsfalle.
Herr Göhner, bitte.
Herr Abgeordneter, der Antrag mit seiner begrüßenswerten Zielsetzung versucht eher, mit dem bürokratischen Problem fertig zu werden. Und unsere Sorge wäre, dass man die Komplexität des Systems dadurch noch erhöht und damit die Komplexitätsfalle, in der wir bereits stecken, noch ausweiten könnte.
Ein Blick über den Tellerrand. Ein Besuch in Utrecht bei Wout de Boer.
Wir haben dann ein Wiedereingliederungsservice organisiert und das funktioniert eigentlich relativ gut, finden wir.
Der pensionierte Versicherungsmediziner war an zahlreichen Studien zu den Sozialsystemen in den Niederlanden und anderen europäischen Ländern beteiligt. Sein Fokus? Begutachtung zur Rente und Wiedereingliederung.
Theoretisch sagt man, jede Person, die nicht in Koma ist, könnte etwas machen.
Was allerdings auch in den Niederlanden in der Praxis nur bedingt gelingt. Und doch.
So von der Organisation her ist das eigentlich relativ deutlich. Ich glaube, das ist in Deutschland etwas komplexer. Dass eine Person von einer Stelle zu einer anderen geschickt werden kann, ohne zu wissen, wo der dann wirklich gehört und unterstützt werden soll, das haben wir in den Niederlanden weniger.
De Boer weist darauf hin, dass die Komplexität der deutschen Sozialversicherung historisch bedingt ist, dass sich aus der vor annähernd 150 Jahren Schritt für Schritt erkämpften Sozialgesetzgebung Schritt für Schritt jene Institutionen entwickelt haben, deren Aufgabenbereiche sich heute immer wieder auch überlappen. In den Niederlanden wurde eine erste entscheidende Weiche bereits 1908 gestellt. Seitdem ist die Wiedereingliederung in die Arbeit weniger eine Aufgabe der Mediziner als der Arbeitsexperten. Und vor gut 40 Jahren begann ein entscheidender Prozess, der die Arbeitgeber in die Pflicht nimmt.
Vor allem in den ersten 2 Jahren von Krankheit, dann ist ja der Arbeitgeber ist für 2 Jahre verantwortlich. Da findet die meiste Wiedereingliederung statt. Also der Arbeitgeber ist voll finanziell verantwortlich, kann Unterstützung bekommen von der Sozialversicherung.
Nach 6 Wochen muss der Arbeitgeber der Sozialversicherung einen konkreten Wiedereingliederungsplan vorlegen. Dabei liegt der Fokus weniger auf den medizinisch bedingten Einschränkungen der Betroffenen als auf deren vorhandenen Möglichkeiten. Über 2 Jahre, in denen mindestens 70% des Lohns fortgezahlt werden, bemüht sich ein Fallmanager um eine berufliche Wiedereingliederung. Verhalten sich Arbeitgeber oder Arbeitnehmer dabei unkooperativ, können sie sanktioniert werden. Scheitert in diesen 2 Jahren die Wiedereingliederung, erfolgt eine Begutachtung durch die Sozialversicherung mit konkreten Empfehlungen zu konkreten alternativen Tätigkeiten mit einem dafür eigens geschaffenen Programm.
Etwa 6.000 Arbeitsstellen sind da drin, die alle 1,5 Jahre aktualisiert werden. Es wird nicht gesagt, machen Sie bloß etwas anderes, sondern ganz genau das könnten Sie theoretisch machen. Wenn solche Arbeit gefunden ist, dann kommt da aus, das verdient also so viel pro Monat und er hatte so viel pro Monat und das bestimmt dann die Rente.
Die wiederum befristet ist. Wer sie bekommt, wird in regelmäßigen Abständen neu begutachtet.
Es hat eine Weile gedauert, bis die Arbeitgeber verstanden haben, oder die meisten, dass es wirklich lohnt, sich anzustrengen, eine Person wieder einzugliedern. Denn wenn er nicht arbeitet, kostet er etwas. Und wenn er teilweise arbeitet, kostet er weniger. Also das war ganz direktes Interesse und das hat gut funktioniert.
Soweit das Prinzip in den Niederlanden. Im Alltag ist es aber auch dort komplizierter. Wout de Boer macht keinen Hehl daraus, dass auch in der niederländischen Sozialversicherung, insbesondere in der medizinischen Begutachtung, Personal fehlt und dass die Bemessungsgrenzen bei den Ausgleichsrenten immer wieder zu Diskussionen führen, weil sich einkommensschwächere Gruppen benachteiligt fühlen. Und doch, die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die ersten 2 Jahre hat sich bewährt.
Und das ist relativ erfolgreich, denn die Anträge auf Rente sind wesentlich weniger geworden.
Zwischen 1999 und 2010 wurden die Zugänge zu Erwerbsminderungsleistungen um 60% reduziert. Könnte das System ein Beispiel für Deutschland sein? Wout de Boer ist ein sehr höflicher Fachmann.
Es würde Sachen in Deutschland schon ein bisschen einfacher machen, wenn es dann weniger Institutionen gibt, die sich darum kümmern. Aber das zu organisieren ist natürlich noch nicht so einfach. Und ich weiß nicht, wie kräftig die Arbeitgeber in Deutschland sind.
Und damit nochmal direkt zur Politik, zum Ausgangspunkt der Ausschusssitzung, in die wir immer wieder reingehört haben.
In unserem Antrag schlagen wir die Schaffung eines individuellen Fallmanagements vor, als Versorgung wie aus einer Hand, um Erkrankte mit komplexen Versorgungssituationen zu unterstützen.
Am 16. Mai begründet der Münsteraner CDU-Abgeordnete Stefan Nacke seinen Antrag, Reintegration in das Erwerbsleben verbessern, durch Lotsen positive Effekte für den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherung nutzen. Darunter versteht er:
Zum einen die passgenaue Abstimmung aller sozialstaatlichen Leistungen, vor allem an den Schnittstellen der verschiedenen Sozialversicherungszweige. Zum anderen die Einführung von Lotsen und weiteren Hilfestellungen, die die Bürger sicher durch die Untiefen des deutschen Sozialversicherungssystems leiten.
Klingt super. 6 Wochen nach seiner Rede sitze ich in Nackes Berliner Abgeordnetenbüro.
Die Frage ist ja im Sozialstaat schon auch eine sehr systemische. Und das Hauptproblem jetzt in der Situation nach der Zeitenwende ist, dass wir in ganz dramatische Verteilungskonflikte kommen, weil einfach die Prioritäten des staatlichen Handels anders gesetzt werden. Wir müssen jetzt in äußere und innere Sicherheit noch viel mehr investieren. Wir haben eine ganz andere Gefährdungslage. Und vor diesem Hintergrund muss man ja Argumente finden, die an vielen Stellen anschlussfähig sind. Und da muss man dann tatsächlich auch volkswirtschaftliche Perspektiven aufmachen.
Bei Nackes Betonung der volkswirtschaftlichen Interessen muss ich an meine GesprächspartnerInnen in den Schnittstellen der Sozialversicherung denken. Zumal Nacke auch die Mentalität der AntragstellerInnen hinterfragt.
Ich glaube, wir brauchen einen Haltungswechsel. Und der Haltungswechsel ist nicht, das Ziel ist Rente, sondern das Ziel ist weiterarbeiten, mitarbeiten, so wie man kann.
Ich erzähle von meinen Begegnungen mit Betroffenen, die arbeiten wollen, und von ihren Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden, die sich mit ihren Beeinträchtigungen vereinbaren lässt. Und dem erfolgreichen System der Niederlande, das er leider nicht kennt. Von einer stärker verpflichtenden Einbindung der Arbeitgeber will er nichts wissen. Das soll der Markt regeln.
In den nächsten Jahren gibt es eben vielleicht auch eine Interessensumkehrung. Also Arbeitgeber müssen sich noch viel mehr um ihre Mitarbeiter kümmern, wenn sie ihre Unternehmensidee umsetzen wollen. Und insofern ist es ein Eigeninteresse von Arbeitgebern, sich darum zu kümmern.
Letzte Frage. In seinem im Ausschuss diskutierten Bundestagsantrag geht es um eine aufkommensneutrale Einführung des Lotsensystems. Eine Umstrukturierung, die nichts kostet? Ist das realistisch?
Wir sind ja sozusagen in der Opposition und wir legen jetzt gerade so einen Antrag auf den Tisch, weil wir dieses Thema platzieren wollen. Und wir haben jetzt keine Ministerien im Hintergrund, die dann solche Dinge durchkalkulieren können. Deswegen können wir sozusagen den groben Strich machen und eine Skizze und eine Richtungsanzeige geben und auch ein bisschen Agenda-Setting sozusagen betreiben und die Regierung treiben, dass jetzt mal was passiert.
Schließlich?
Der Antrag ist vielleicht symbolisch gesetzt, um darüber eine Debatte in Gang zu bringen.
Also ich würde zusammenfassen, der Antrag kostet mehr Geld, ist nicht gegenfinanziert, es kommen neue Schnittstellen dazu, es braucht mehr Personal und es kann nicht beantwortet werden, woher das Personal kommt.
Jens Teutrine, Abgeordneter der FDP.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Diese Sendung nähert sich ihrem Ende. Was ist mit Ihnen? Glauben Sie, dass unser soziales Netz zu eng gewebt ist? Denken Sie vielleicht noch mal darüber nach. Sind Sie eventuell gezwungen, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen? Lassen Sie sich so gut wie möglich beraten. Hoffen Sie, dass sich die Probleme der Sozialversicherung in naher Zukunft lösen lassen? Bewahren Sie sich Ihren Optimismus.
Im Augenblick sind alle Telefonleitungen besetzt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Stefan Flohr, Deutsche Rentenversicherung.
Die Rentenversicherungsträger beteiligen sich an insgesamt 64 Modellprojekten, um innovative Ansätze zu erproben, auch zur Begleitung von Menschen im Sinne eines Fallmanagements. Die offiziellen Evaluationsergebnisse aus der ersten Förderrunde könnte man sicherlich spätestens übernächstes Jahr erwarten.
Viel los heute.
Tja.
Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen für die Beantwortung der Fragen.
Alle Fragen beantwortet? Nein.
Ich weiß natürlich, dass es Leute gibt, die wirklich in Not sind und alleine gelassen werden. Das ist, glaube ich, überall so.
Zur Vermeidung aller Fehler müssten alle Umstände sorgfältig erfasst, sorgfältig ausgeleuchtet und sorgfältig bewertet werden. Die Größe des dafür notwendigen Systems ginge einschließlich der Ressourcen schnurstracks in den Bereich von komplett unüberschaubar bis unendlich.
Also ich glaube, das ist ein bisschen ein Dilemma, das es immer gibt in dieser Umsetzung von solchen Gesetzen, dass man aus Effizienzgründen einmal sagen muss, na ja, bis so weit und nicht mehr.
So gesehen, der Richter Michael Karnath deutet es mit seiner Kritik an den Unternehmensberatungen in den Behörden schon an, sind diejenigen, denen etwa weil ihre Krankheiten zu komplex oder zu wenig erforscht sind, zu Unrecht keine Erwerbsminderungsrente gewährt wird, letztlich System- bzw. Effizienzverlierer.
Wenn du da sitzt und siehst dann einen Mann verzweifelt da rumsitzen, so, und da würde ich mir tatsächlich mal wünschen, dass wir da ein bisschen solidarischer sind, dass wir da mehr Möglichkeiten eröffnen.
Anwalt Jens-Uwe Moll.
Ich habe Freunde, die Entwicklungshilfe und sowas mal gemacht haben, die in anderen Ländern waren. Wow, ich mache jeden Tag 3 Kreuze, dass ich das Glück gehabt habe, hier in Deutschland geboren zu sein. Und da würde ich mir einfach meine sachliche Diskussion mal wünschen, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Im Prinzip ist unser ganzes System auf Solidarität gegründet. Aber wenn es um Steuern geht oder wenn es um Sozialleistungen geht, dann, oh nee.
Es geht um Verteilungsfragen, gesellschaftliches Bewusstsein und die daraus resultierenden politischen Entscheidungen. In den Parlamenten, an den Wahlurnen.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten, eine Veränderung des Systems herbeizuführen. Das setzt aber erstmal ein Bewusstsein voraus, dieses vielleicht auch mal mit anzugehen. Aber das kann ich nicht so erkennen. Ich erkenne es immer nur dann, wenn die Leute tatsächlich in einer schlechten Situation sind. Dann erkennen sie plötzlich, ach Mensch, Aber wenn es ihnen ganz normal gut geht, dann ist das ja alles so fiktiv. Ja, Steuern, alles fiktiv, ist unreal, was habe ich damit zu tun, das soll ich mich Erbsen, sollen arbeiten gehen oder was auch immer für coole Sprüche kommen. Und wenn sie dann tatsächlich in der Situation sind, plötzlich merken, oh Gott.
Lost in Sozialversicherung. Doku über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente. Von Jörn Klare.
Während meiner Recherche bekamen einige der betroffenen GesprächspartnerInnen ihre Erwerbsminderungsrente genehmigt. Einige beklagen den für sie nicht nachvollziehbaren Zeitpunkt, an dem die Zahlungen schon begonnen haben oder noch beginnen werden. Einige haben entsprechende Vergleichsangebote der Rentenversicherung abgelehnt. Einige warten immer noch auf Antworten. Einige haben Absagen bekommen, auf die hin einige resigniert haben. Andere kämpfen weiter. Ich wünsche ihnen Glück. Ich weiß, dass das zynisch klingt. Dieser Zynismus ist, glaube ich, Teil des Systems.
Es sprach Thilo Werner. Technische Realisation Sven Kohlwage und Marvin Leesch. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2024.
Das war das ARD Radio Feature über Menschen, die versuchen, die Erwerbsminderungsrente zu beziehen. In einer Bonusfolge erzählt der Autor Jörn Klare von seinen Recherchen. Sie finden sie in der ARD Audiothek. Suchen Sie dort einfach nach ARD Radio Feature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hey, wir sind Ruslan und Katrin. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
Und selbst Eltern, wie alle bei uns im Team. Deswegen kennen wir die Sorgen und Belastungen und möchten ehrlich und offen mit euch darüber reden.
Unsere Gäste erzählen von ihren eigenen Geschichten, also welches Familienmodell leben sie, wie schaffen sie es als Alleinerziehende durch den Elternalltag oder wie haben sie sich als Regenbogenfamilie ihren Kinderwunsch erfüllt oder wie kann so ein 50-50-Modell gelingen?
Glaubt aber bloß nicht, wir haben die Universallösung für alle Eltern. So unterschiedlich wie wir selbst sind, so leben wir auch Familie. Aber manchmal kann man sich ja einen kleinen Ausschnitt von anderen abschauen.
Keine Ratschläge, nur ehrliche Elterngeschichten und ganz sicher ein paar gute Gedankenansätze.
Schaut unbedingt auch in unserer Eltern ohne Filter Community bei Instagram vorbei.